Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Schreiben und lesen können, etliche Skills, die, wenn man so schön auf Neudeutsch das sagt, die haben während der Pandemie bedingt durch die Schulschließungen erheblich gelitten. Und deshalb hat es viele Corona-Aufholprogramme gegeben. Wie erfolgreich die gewesen sind, ist jetzt im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung untersucht worden. Präsidentin dort ist Jutta Almendinger. Frau Almendinger, fangen wir mal mit dem an, was vermutlich ziemlich schnell geht. Was hat denn geklappt?
Nun, es hat in der Tat geklappt, dass sich die kommunalen Verantwortlichen besser miteinander vernetzt haben. Das hat geklappt, ja.
Und welche regionalen Unterschiede gibt es bezogen auf die 16 untersuchten Bundesländer? Oder wurden überall dieselben Fehler gemacht?
Nun, das ist ja schon mal eine gute Frage, die Sie stellen, weil damit impliziert ist, dass es 16 unterschiedliche Politiken gab, diese Corona-Gelder einzusetzen, was tatsächlich der Fall ist. Es gab auch in keinem dieser 16 Bundesländer eine systematische Evaluation, sodass ich Ihnen jetzt sagen könnte, Sommerprogramme haben besser gewirkt als individueller Unterricht, haben besser gewirkt als ABC. Das finde ich immer so schade, weil wenn man Geld einsetzt, möchte man ja auch wissen, was gewirkt hat, um das dann übertragen zu können. Das können wir leider nicht, soweit methodische Vorbemerkung. Die Länder, die sich zuvor schon Gedanken gemacht haben, wie sie die Unterschiede in den Möglichkeiten von Kindern aus Elternhäusern, die kein Deutsch sprechen, die vielleicht gerade nach Deutschland gekommen sind, die vielleicht nicht so ausgeprägten Bildungshintergrund haben. Es ist ja nach wie vor merkwürdig, dass wir das messen, mit wie vielen Büchern in einem Haushalt gibt es denn. Aber diese Variable ist wirklich eine, die uns sehr viel Auskunft gibt. Diese Unterschiede sind bei uns in Deutschland riesig. Und Hamburg beispielsweise, andere Länder auch, die haben solche Sozialindikatoren, in welche Schulen gehen denn Kinder aus welchen Elternhäusern und geben jetzt schon mehr Mittel aus für diese Schulen, die es halt auch mehr brauchen. Also das ist eine Bildungspolitik, die eigentlich besagt, wir können nicht allen Kindern das Gleiche zur Verfügung stellen, wir geben den Kindern mehr, die es einfach mehr brauchen.
Um an diesem Punkt von Ihnen anzuknüpfen. Die Studie sagt ja unter anderem zu viel Gießkanne, weil eben die Privatschule auch Förderung bekommt, wie auch die sozial belastete Schule.
Ja, nicht nur, ja, nicht nur die Privatschulen, sondern auch Gymnasien, also auch Kinder, die es überhaupt nicht gebraucht haben. Und andererseits werden Programme geschnitten für die Ferien, für Kinder aus Einwanderungsfamilien, von denen wir wissen, dass sie im Sommer zu Hause in der Türkei, in Griechenland sind. Und nicht, weil sie wollen, sondern weil es dazugehört.
Warum macht man sich denn da nicht mehr Mühe, beispielsweise um jetzt beim Geld zu bleiben mit der Verteilung? Also fehlt es da an Zeit in der Verwaltung? Fehlt es an Personal in der Verwaltung?
Es ist nicht nur das Geld. Also ich möchte wirklich vorab sagen, dass wir die Programme eigentlich kennen sollten. Wir haben zu viele Modellversuche, diesen sozialen Gradienten, um das mal so auszudrücken, zu schließen. Es ist die Frage, was bringen wir bei welchen Kindern zielgenau an? In welche Schulen müssen wir gehen? Mit welcher Didaktik? Mit welchen Sozialpädagogen? Mit welchen Psychologen? Und dann als zweites, was kostet das? Und so gibt man Geld, aber man hat eigentlich nicht die Maßnahmen im Hintergrund. Und das führt dann, ja, man kann es vielleicht nicht noch mit Gießkanne beschreiben, aber Gießkanne heißt ja, dass es zumindest bei manchen, die es ganz arg brauchen, auch ankommt. Und da haben wir doch Zweifel.
Personal fehlt ja nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in den Schulen, in den pädagogischen Einrichtungen überhaupt. Und zum Teil deswegen ist das Geld dann ja auch nicht abgerufen worden, weil in Anführungszeichen es gibt niemanden, der es ausgibt oder verwendet. Inwieweit ist das ein Zustand, in dem sich deutsche Schulen schon vor Corona befunden haben?
Nun, die Ausgangslage, dass wir in Deutschland, und das zeigt die Statistik über die letzten Jahrzehnte immer und immer wieder, dass die Unterschiede nach sozialer Herkunft in Deutschland so riesig sind. Mhm. Wenn man das vergleicht, man braucht ja nicht immer nur die skandinavischen Länder herzuholen. Das kennen wir seit Ewigkeiten, dass wir eine ganz andere Lehrerausbildung brauchen, dass wir eine viel bessere Digitalisierung brauchen, dass wir voneinander mehr lernen müssen, dass wir den Schulleiterinnen und Leitern mehr Freiheitsgrade geben, dass es ein Durcheinander ist zwischen den Zuständigkeiten von Schulleitungen, von Kommunen, von Ländern und vom Bund. Ach, Leutchen, das ist das, was mich so unruhig macht, die hier in diesem Feld arbeite und da wahrscheinlich jetzt auch etwas emotionaler rede als bei den anderen Themengebieten.
Aber Sie sehen schon Impulse für eine längerfristige und bessere Entwicklung.
Da frage ich mich, was die Impulse sein sollten. Also Hamburg hat es ja in der Tat vorgemacht. Andere Bundesländer machen es auch vor. Aber wenn wir jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit über eine Reparaturmaßnahme geredet. Wir haben gesagt, da ist während der Corona-Zeit wirklich einiges passiert. Und zwar in Bereichen, die wir uns nicht leisten können. Wir reden über Fachkräftemangel, aber wir lassen 30% unserer jungen Kinder in der 4. Klasse, das ist der Ausgangspunkt gewesen, kompetenzarm zurück. Die haben nicht die notwendigen Kompetenzen, die sie brauchen. Absurd, das kann man auch anders machen. Aber wir sollten natürlich auch nach vorne denken. Wir haben einen harten Herbst vor uns. Corona ist nicht weg. Wir haben den Winter vor uns. Und was lernen wir darum, für die Kinder zu tun, wenn die Schulen ja vielleicht nicht schließen, aber Kinder dann erkranken, wenn sie in Quarantäne sind? Wo sind hier bitte unsere empirischen Studien, die uns zeigen, wie machen wir es besser als in den 2 Wintern zuvor?